Die ersten 30 Minuten in der Krise, da ist Chaosphase. Alles ist unklar, alle reden durcheinander und dann zeigt sich, ob wir kommunikationsfähig sind. In dieser Folge geht's darum, was wir brauchen, um im Chaos richtig zu kommunizieren. Klar, ruhig und handlungsfähig, auch wenn IT oder Telefon ausgefallen sind. Es geht los.
Crashkurs Krise. Der Podcast für Impulse, Lösungen und Perspektiven fürs Krisenmanagement und den Bevölkerungsschutz. Mit Andreas Karsten und Manuel Weißkopf.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Crashkurs Krise. Schöne Grüße an unsere Zuhörer, Zuschauer von Andreas aus Hamburg und von mir, Manuel Weißkopf aus Ingolstadt. Andreas, wie geht's dir heute Morgen? Habt ihr wieder mal Hamburger Schiedwetter oder ist alles Sonnenschein?
Wollen Manuel, beides nicht. Es ist bedeckt seit 2 Tagen, davor hatten wir aber eine wunderschöne Woche mit etwas erhöhter Luftfeuchtigkeit hier in Hamburg.
Etwas erhöhter Luftfeuchtigkeit würde bei uns Starkregen heißen. Habe ich das richtig interpretiert?
Ja, so könnte man das auch sehen. Aber wir sind ja fast an der Küste, von daher vieles gewohnt.
Ich darf kurz einführen in unsere neue Situation und danach schauen wir mal, worum es heute wirklich geht. Im sonnendurchfluteten Besprechungsraum sitzen Jana Jung, Emre Yildiz, Karin Bode und Florian Neuberger. An die Wand projiziert ein Beamer die fast leere Folie einer PowerPoint-Präsentation mit der Überschrift Notfallplan. Kommunikation in der Verwaltung während eines Krisenfalls. Jana atmet hörbar aus. Wichtiges Thema. Das sollte man nicht vernachlässigen. Aber Florian, Emre, angenommen, es geht hoch her im Stab. Wie verhindern wir denn, dass die Kollegen im Rathaus panisch werden? Welche Infos bekommen die, die nicht im Stab sitzen? Welche Infos brauchen die, die nicht im Stab sitzen? Karin Bode, die Verwaltungschefin, blickt nachdenklich in die Runde. Wir müssen nicht nur die Verbreitung von Fehlinformationen verhindern, wir müssen auch verhindern, dass eine Eigendynamik im Rathaus entsteht. Wir sollten die Mitarbeitenden schnellstmöglich mitteilen können, welche Handlungen jetzt notwendig sind und was auch Priorität hat. Die Runde nickt zustimmend, Florian hebt sein Smartphone und dreht es um. Und die Technik? Haben wir außer unseren normalen Telefonen überhaupt eine alternative Möglichkeit zur Kommunikation? Denn was machen wir denn, wenn die Technik versagt? Oder noch besser, wir bekommen eine Rückmeldung aus einem Fachamt, die alles andere als kurz und prägnant ist. Wir können im Krisenfall keine Lebensgeschichten gebrauchen. Ich würde sagen, die 4 haben einige der zentralen Fragen im Bereich Kommunikation schon identifiziert. Jetzt liegt es an uns, Andreas, in der Situation ein bisschen Klarheit zu schaffen. Wir beschäftigen uns ja beim Crashkurs-Krise-Podcast schon länger mit dem Thema Krisenfestigkeit, Resilienz, Vorbereitung, Struktur, was müssen, sollten Kommunen und auch Firmen natürlich vorbereiten, um wirklich im Falle eines Falles handlungsfähig zu bleiben oder möglichst schnell wieder handlungsfähig zu werden. Und ich würde jetzt mal sagen, wir steigen mal direkt ein und sagen, lieber Andreas, was ist denn die Erstinformation für die Verwaltung? Was muss man denn direkt haben, wenn man nicht im Stab ist und trotzdem irgendwie weiß, es läuft nicht so, wie es laufen soll draußen. Wie mache ich weiter? Was brauchen wir da?
Manuel, das ist eine Frage, wo wir, glaube ich, den ganzen Tag heute drüber diskutieren könnten. Es ist
schön, dass ich sie so offen gestellt habe, dass wir wieder genau. Das Zeitlimit ganz sicher überschreiten werden.
Ja, schauen wir mal. Also es ist zum einen sicherlich von der Situation abhängig, wenn Stromausfall ist, dann muss ich das ja nicht im Rathaus verbreiten, weil das bekommt ja jeder mit, weil sein eigener Computer ja nicht funktioniert oder wenn er rausguckt, dass es draußen dunkel ist. Also es gibt so...
Das ist nur in Hamburg, in Bayern scheint auch ab und zu die Sonne.
Ah ja, gut. Das nachts aber auch weniger, Manuel.
Ja, also, nachts hast du recht, Andreas.
Genau. Also es gibt viele Lagemeldungen, die wir, muss ich mich selbst kritisieren, also viele Lagemeldungen, die wir in Übung einspielen, um die Leute zu informieren, die Übenden, wie die Situation aussieht, die in der Realität vollkommen überflüssig sind. Also wenn ihr wieder eine Schneekatastrophe in Bayern habt, dann muss ich das, wenn ich das im Sommer spiele, muss ich es den übenden Stab natürlich mitteilen, dass es eine Schneekatastrophe gibt. Aber im Winter weiß das jeder. Also es gibt Richtig. Viele Informationen, die sind einfach da, weil sie da sind. Weil sich jeder mit den eigenen Sinnen wahrnehmen kann, weil er vorher Fernsehen gehört hat, weil er in die Verwaltung gefahren ist, in die Gebäude gefahren ist. Das ist alles, also da diese Information benötige ich erstmal überhaupt gar nicht. Die muss ich nicht weitergeben, weil die hat jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter der Verwaltung. Schwieriger ist ja solche Geschichte, oder wenn man jetzt zum Beispiel eine Krypto-Trojaner-Attacke hat, dann kann das passieren, dass die einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Verwaltung das überhaupt gar nicht mitbekommen. Ja. Da ist jetzt die Frage, inwieweit sie das benötigen. Also wie transparent ist die Verwaltung intern? Da sind immer zwei Parameter, die berücksichtigt werden müssen. Das eine ist natürlich, umso transparenter ich, sage ich mal, in meine Verwaltung kommuniziere, Klammer auf, das gilt auch in die Bevölkerung, Klammer zu, umso eher verstehen natürlich alle unter Umständen meine Entscheidungen, die ich treffe. Gefahr ist, dass Leute unter Umständen etwas gegenüber der Bevölkerung, der Presse oder sowas preisgeben, was nicht preisgegeben werden soll. Also muss eine Kommunalverwaltung, die zum Beispiel eine Krypto-Trojaner-Attacke erlebt, muss die das sofort der Bevölkerung, der Presse mitteilen oder sagt sie, aus technischen Gründen bleibt das Rathaus heute zu? Ist ja immer so eine Frage, wie man auch mit den Erpressern dann dort umgehen möchte. Da sind immer so die zwei Pole, möglichst transparent zu sein und auf der anderen Seite kein Vertrauen in seine eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Ne? Immer so nach dem Motto, es gibt einen Whistleblower, der das nach außen trägt. Dann hat die externe Krisenkommunikation halt ein Problem.
Oder zumindest mal eine große Aufgabe.
Genau. Ne? Und von daher, zwischen diesen beiden Polen muss man sein. Ich bin immer ein Freund davon, möglichst transparent zu sein. Also ich kann nur jede Verwaltung raten, sich im Vorfeld zu überlegen, wer diese Informationen bekommt, dass man sich in einer Krise befindet. Weil es gibt zwei Aspekte, die immer wieder zu Schwierigkeiten führen.
Der Bevölkerungsschutz in Deutschland steht vor großen Herausforderungen und die Budgets sind knapp. Trotzdem kannst du mit klugen Lösungen viel bewegen. In unserem Podcast Crashkurs Krise und unseren Live-Webinaren Debug Dialog Live unterstützen wir dich mit Impulsen, Lösungen und Perspektiven. Reiche deine Fragen ein und diskutiere mit uns. Gehe jetzt zu anmelden.debug.eu/webinar und melde dich an. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Der eine Aspekt ist, dass der Krisenstab, wenn der tagt, nicht die gesamte Verwaltung kennt. Also der weiß zum Beispiel nicht, welche Folgen hat eine gewisse Krise auf bestimmte Verwaltungsbereiche.
Zumindest weiß er das nicht zwingend, wenn er nicht zufällig aus diesem Teil ein Mitglied im Stab sitzen hat, ja.
Genau, deshalb auch gleich zwischendurch geschoben, ist es sehr gut, alterfahrene Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Stab zu haben, die möglichst viele Bereiche der eigenen Verwaltung durchlebt haben.
Ja.
Die so einen Überblick haben, wer macht was und womit. Also welche Daten sind zum Beispiel wichtig, wenn die ausfallen, wo gibt es da Probleme? Also das eine ist, halt einen Überblick über die Problemlage zu bekommen. Wenn ich im Stab gewisse Bereiche überhaupt nicht kenne oder abgebildet habe, führt das immer dazu, dass im Laufe der Krise sich irgendein Verwaltungsbereich meldet und sagt, hier, ich habe ein Problem. Oder von außen kommt das, die Verwaltung ist wieder zu dusselig zu arbeiten, auf Deutsch gesagt, ne, heißt es ja dann gleich. Dann kommt also diese Probleme dazu, ich bin nicht mehr vor der Lage, sondern ich renne sie hinterher. Dann gibt es aber noch einen zweiten Punkt. Es gibt nämlich viele Bereiche, die Sachen können, die man als normaler Mitarbeiter so im Krisenstab gar nicht weiß. Also ich hatte als Beispiel mal gehabt mit unserem Veterinärarzt, der wollte halt oder wurde überlegt, wie man jetzt Hühner keulen kann bei der Vogelgrippe-Geschichte. Und dann brauchte der CO2 und kam auf die nicht ganz schlechte Idee, bei der Brauerei, die auch in der Stadt war, anzurufen und da CO2 zu ordern. Ja, ich gesagt, Herr Doktor, da brauchen wir nicht bei der Brauerei anzurufen. Wir haben große Sonderlöschfahrzeuge, wo Unmengen an CO2 drauf ist. Das weiß ein Veterinärarzt natürlich. Oder niemand in der Veterinärverwaltung weiß, was die Feuerwehr alles so vorhält und wie man kreativ diese
Dinge einsetzen
Ressourcen
kann.
Genau, einsetzen kann. Na, also es sind so zwei Punkte. Das eine, dieses Problem, sag ich mal, Umfeld wirklich zu beschreiben, wo treten Probleme in der Verwaltung auf. Und der zweite Punkt ist, welche Kreativlösungen kann ich in meinem Bereich der Gesamtverwaltung zur Verfügung stellen. Und dafür muss ich möglichst transparent natürlich kommunizieren und in möglichst tiefe Bereiche hinein.
Brauchen wir Handlungsanweisungen schon oder brauchen wir erstmal nur Informationen über die Situation? Oder müssen wir es eigentlich, wenn wir ehrlich sind, also wenn der Kryptotrojaner im Raum steht, das war das Beispiel, das du gerade aufgemacht hast, dann brauchen wir ja schon auch eine Handlungsanweisung, wie wir jetzt weiterhin mit IT-Systemen umgehen oder nicht. Oder bin ich da schief gewickelt? Also ich würde sagen, ja, ich als Mitarbeiter würde es mir wünschen.
Es gibt Ad-hoc-Maßnahmen. Bei Cyberattacken ist immer das Erste sofort vom Netz raus, keine Rechner hochfahren. Also da gibt es Sofortmaßnahmen, die müssen natürlich als Anweisung sofort rausgeschossen werden. Macht möglichst euren Rechner nicht an oder zieht das LAN-Kabel raus. Oder da wissen die Experten der IT-Technik viel, viel besser, wie ihre Systeme geschützt werden, dass möglichst viele Daten erstmal erhalten bleiben.
Und die Info schicken wir am besten nicht per E-Mail raus, sondern machen das telefonisch bei Voice-over-IP in der IT. Geht auch nicht, wird schwierig. Also müssen wir alle auf dem Privathandy anrufen.
Ja, muss man sich überlegen, wie man das macht. Eine Methode wäre ja zum Beispiel, das Rathaus einfach abzuschließen. Alle Mitarbeiter und Mitarbeiter bleiben vor der Tür, können dann nicht an ihre Rechner heran. Schwierig heutzutage. Großteil der Verwaltung arbeitet zu Hause im Homeoffice. Ich kenne Regelungen, zwei beziehungsweise drei Tage der Woche darf man im Homeoffice sein. Also bedeutet das, dass ungefähr 50% der Kommunalverwaltung heute im Homeoffice arbeiten. Die dann zu erreichen, da kommen wir sicherlich später noch drauf, ist natürlich immens schwierig. Ansonsten kann, also wie gesagt, es muss diese sofort Informationen, Handlungsanweisungen geben. Das ist ähnlich wie im Ahrtal. Das gut gewesen wäre, wenn man der Bevölkerung gesagt hat, rennt die Weinberge hoch. Da kommt eine Flutwelle, alles liegen lassen, Weinberg hochlaufen. Also das ist so eine Sofortanweisung, die umzusetzen ist. Dabei ist ein Punkt ganz entscheidend, das gilt für alle, für die gesamte Kommunikation. Sie muss adressatengerecht sein. Diese Sofortmaßnahme muss verstanden werden und sie muss kurz sein. Ich habe in der Krisenlage, wie du es vorhin schon ja gesagt hast, nicht die Zeit, lange Papiere zu lesen. Sondern muss ganz klar kommuniziert werden, was ist zu tun und in einer Sprache, die jeder versteht.
Keine Verwaltungsfachbegriffe und Ähnliches, sondern sehr einfache Sprache, kurze, klare, prägnante Sätze.
Genau, so ist es. Das kann man alles vorbereiten. Da kann man seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch dementsprechend schulen halt und im Vorfeld die Leute auch darauf hinweisen, was bedeutet das eigentlich, wenn es heißt, den Computer nicht mehr anmachen, dann heißt es halt wirklich, der Computer muss aus sein und nicht mal meine Mails kann ich checken oder sowas. Ne? Also das kann man aber in Schulungen sicherlich im Vorfeld kommunizieren, was solche Sofortmaßnahmen bedeuten. Das ist ähnlich, wenn der Brandmeldealarm, also die Meldeanlage auslöst, heißt das halt, ich muss das Gebäude verlassen und zum Sammelplatz gehen und nicht in die nächste Imbissbude. Am Sammelplatz wird kontrolliert, ob alle wirklich das Gebäude verlassen haben.
Also es wäre ja nicht doof, den Sammelplatz gleich an die Imbissbude zu packen, dann hätten wir beides auf einmal und der Imbissbesitzer freut sich über jeden Vorfall, weil er dann mehr verkauft.
Genau, und dann kriegt derjenige, der den Alarmplan geschrieben hat, auch noch eine Provision vom Imbissverkäufer, dann haben wir so alles, sage ich mal, zusammen, was eine schlechte Verwaltung ausmacht.
Ich sehe schon, es läuft, Andreas.
Jetzt aber zu dem zweiten Punkt. Inwieweit muss ich die Situation beschreiben, damit meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Gesamtsituation und vielleicht meine Entscheidungen auch versteht und das konstruktiv umsetzen kann? Es gibt immer so aus der Führungslehre so die klassische Forderung, ich soll im Sinne der vorgesetzten Führungskraft denken und handeln. Jeder Mitarbeiter, Mitarbeiterin sollte im Sinne des Bürgermeisters der Landrätin entscheiden. Da muss ich aber verstehen, was die Dame oder der Herr denn überhaupt, sage ich mal, erwartet.
Es wird schwer, und dafür das muss schwierig, ich, wenn da zwei verschiedene Parteibücher mit im Spiel sind.
Ja, die Politik wollen wir mal rauslassen. Politik hat in Krisensituationen nur so weit was zu tun, indem sie möglichst einheitlich während der Krise die Verwaltung unterstützen soll, muss. Hinterher darf man sicherlich kritisch hinterfragen, ob die Verwaltung denn immer alles richtig gemacht hat.
Definitiv.
Das ist aber hinterher. Aber nicht während der Krise. Das ist ganz unglücklich. Also jetzt ist die Frage, was oder wie weit informiere ich wieder meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über diese Krisensituation? Und das auch wieder adressatengerecht. Was müssen die wissen und was müssen die nicht wissen? Was ist überflüssige Information? Das gilt übrigens auch umgekehrt. Wenn ich eine Meldung an den Krisenstab gebe, muss ich mir überlegen, braucht der Krisenstab diese Information jetzt wirklich? Oder ist es nur
schmückendes Beiwerk?
Ja, oder einfach meine eigene Unsicherheit abzudecken. Ne? Also bei der Bundeswehr gibt es ja mal den Spruch, melden macht frei. Also wir kennen es von E-Mail. Ne? Wenn ich nicht weiß, wer es kriegen soll, dann schreibe ich alle an oder ich mache CC noch fünf Leute. Dann habe ich zumindest, sag ich mal, alle informiert, die es brauchen. Habe zwar auch Haufen Leute informiert, die es nicht benötigen. Und ich muss mir keine Gedanken machen. Das ist ja das sehr Schöne bei solchen Sachen. Wenn ich es allen gebe, brauche ich keine Gedanken machen, wer es denn wirklich braucht. Wer braucht die Information? Bis zu welcher Hierarchiestufe? Ich denke mal, der Hausmeister einer Schule oder der Platzwart eines Sportplatzes braucht sicherlich nur geringe Informationen über die Krisenlage einer Kommunalverwaltung. Abteilungsleiter müssen schon ein umfangreicheres Bild haben. Also so muss praktisch der Krisenstab die Abteilungen, einzelne oder Bereiche informieren. Und die müssen wieder überlegen, was brauchen jetzt meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter davon? Und da würde es dann einen abgespeckten Bereich geben, nach unten runter. Und so werden die Informationen, die nach unten weitergeben, immer weniger und immer konkreter für den einzelnen Arbeitsplatz. Umgekehrt, der einzelne Mitarbeiter überlegt, was bedeutet die Situation für mich oder wie kann ich helfen und meldet das nach oben weiter. Und da werden auch nicht die Informationen nur Copy-Paste zusammengeschrieben und weitergeleitet, dass dann so ein 50-seitiges Pamphlet im Krisenstab ankommt, sondern es wird genau wieder gefragt und beurteilt, was braucht der Krisenstab.
Und wer fragt und beurteilt das?
Derjenige, der meldet. Für den Inhalt und den Umfang der Meldung ist immer der Meldende oder die Meldende verantwortlich. Und deshalb ist es natürlich genial, was die Bundeswehr macht. Die Bundeswehr bildet ihre Führungskräfte immer so aus, dass die zwei Führungsstufen höher ausgebildet sind, als sie eingesetzt werden. Sprich, wenn ich Abteilungsleiter bin und eigentlich nicht für den Krisenstab vorgesehen bin, muss ich eine Krisenstabsausbildung haben, damit ich weiß, was der Krisenstab
benötigt und wie die arbeiten. Ja, das ist absolut sinnvoll. Also kenne ich auch aus den eigenen Erfahrungen, wenn du im Stab arbeitest oder vor Ort eingesetzt bist, wenn du einen Stellvertreter hast, der theoretisch eins drunter ist, muss der mindestens das gleiche Niveau haben, damit er kompensieren kann, wenn man ausfällt. Ja, also das muss drin sein. Jetzt konkretisiere ich die Frage nochmal, Andreas. Können wir denn gleich oder wie schnell können wir und müssen wir denn festlegen in der Kommunikation, wer welche Aufgaben hat, wer welche Aufgaben übernehmen muss, an welchen Positionen? Was wird denn gestrichen an Aufgaben? Ganz teilweise vorübergehend, intervallweise, wie auch immer. Und was hat jetzt Priorität? Wie schnell kriegen wir diese Informationen realistisch an unsere Mitarbeiter, wenn wir jetzt mal die Kommunikationskrücke, wenn sie ausfällt, ja, mal weglassen?
Da sollte es, sage ich mal, Notfallpläne im Vorfeld geben oder Krisenpläne im Vorfeld. Also wenn wir jetzt eine Krise haben, wo ich zusätzlich Personal benötige, Kommunalpersonal, dann kann ich mir überlegen, ob ich zum Beispiel die Marktaufsicht schließe. Dafür muss ich aber, sag ich mal, so Vormaßnahmen treffen. Also ich kann nicht morgens um 8 Uhr auf die Idee kommen, die Marktaufsicht wird geschlossen, weil in der Stadt ja unter Umständen die Märkte schon laufen. Also jede Maßnahme hat einen gewissen Vorlauf, bevor sie überhaupt greifen kann und sicherlich eine Zeit lang, wie sie nur greifen darf. Also sprich Grünflächenamt, das ist ja mein Standardbeispiel, aufgrund der grünen Stadt von Hamburg hier. Wenn hier die Behörden, die zuständig sind für den Baumschnitt, gewisse Wochen lang nicht mehr die Bäume schneiden würden, dann hätten wir ein großes Problem bei Sturmlagen.
Ja.
Und von daher, das muss im Vorfeld jeder, sage ich mal, für sich, für seinen Bereich erstmal festlegen, welche Maßnahmen können denn wie schnell eingestellt werden und wie lange und welche Ressourcen werden dadurch freigesetzt, die der Krisenstab dann nutzen kann. Jetzt ist mir vollkommen klar, dass natürlich jeder Bereich sagt, dass sein Bereich der wichtigste auf der Welt ist. Also muss jeder eigentlich aufschreiben, wenn ich das diese Aufgabe einstelle, werden A, so ein, wie gesagt, so und so viel Ressourcen frei und B, hat das die und die Folgen. Mhm. Und letztendlich muss die Verwaltungsspitze die Prioritäten setzen, jawohl, damit lebe ich mit den Folgen oder nein, die Folgen sind mir zu gravierend im Vergleich zu den Ressourcen, die freigesetzt werden. Und da muss man oder sollte man eine sehr, sag ich mal, offene Diskussion führen und vor allem eine sehr ehrliche. Also man sollte dann wirklich sagen, gut, mein Bereich ist wichtig, aber nicht so wichtig. Also während Corona war in Hamburg eine Riesendiskussion, ob es wichtiger ist, dass die Fußballfans zum HSV und St. Pauli gehen oder ob die Leute ins Theater gehen dürfen. Die Fußballfans durften eher ins Fußballstadion wieder rein bei Corona, als die kulturbeflissenden Leute ins Theater durften. Und da wurde jetzt hier eine wirklich große Diskussion in der Öffentlichkeit geführt. Was ist denn eigentlich wichtiger in Deutschland? Die Kultur oder der Fußball? Und das sind wirklich politische Entscheidungen. Die muss die Verwaltungsspitze auch mit den Parlamenten, sage ich, also im Kreistag oder mit der Bürgerschaft oder Gemeinderat mal diskutieren, wie sind die Prioritäten im Großen? Und dann bricht das sich natürlich runter in kleineren Bereichen. Jeder muss praktisch für sich selbst dann diese Prioritätensetzung machen. Und dann hat man solche Notfallpläne und dann werden die auch sofort erstmal ausgelöst. Der klassische Notfallplan, den hoffentlich jeder hat, ist Zusammenkommen des Krisenstabes. Das fängt ja an unter Umständen mit dem Hausmeister, der das Rathaus aufschließen muss und das endet beim Landrat, der dann auch dazukommen muss oder ein Pressestatement gibt oder sonst irgendetwas. Also dieser Krisenplan sollte vorliegen, andere sollten allerdings auch vorliegen.
Okay, also das heißt, wir müssen die ersten Handlungsanweisungen sollten wir schon fertig in der Tasche haben, unabhängig was das Szenario betrifft, beziehungsweise für verschiedene Szenarien vorbereitet, dass man gewisse erste Schritte einfach mal tun kann, ohne große Beratungen, Informationsflüsse und Ähnliches irgendwie auf den Weg zu bringen. Das heißt aber konkret für die Vorbereitung, man muss erstmal sich 2, 3, 4 Kernszenarien ausdenken, vielleicht. Ja, der Klassiker, Stromausfall, Kommunikationsausfall, das sind zwei Dinge, die einfach den Arbeitsablauf extrem hemmen. Und ich sage jetzt mal, das Dritte mag vielleicht auch sein, Nichtnutzbarkeit der eigentlichen Gebäude. Ja, dann haben wir so 3 Hauptszenarien und wenn wir das Vierte anschauen würden, wäre es ich kann alles normal nutzen, aber es ist was passiert, womit wir umgehen müssen, Szenario. Und wenn wir auf die 4 Szenarien mal ganz grob schon mal vorbereitet sind mit ersten Handlungsanweisungen, wer wohin kommt, wer wann wohin kommt, unaufgefordert, ja, wer sich dann wie zu verhalten hat, dann glaube ich, ist der erste Teil schon wirklich ganz gut abgearbeitet. Und dann kommt man tatsächlich relativ schnell in die Stabsarbeit und in die reale Kommunikation, die dann auch der Situation und dem Szenario angemessen ist.
Genau. Und du hast einen sehr guten Punkt gesagt. Die Szenarien sollten also nicht so auf Gefahren ausgerichtet werden. Es wird immer gesprochen von dem Allgefahrenansatz. Ich kann mich nicht auf alle Gefahren
vorbereiten. Dann hättest du viel zu tun, Andreas, müsstest du nicht fertig werden.
Genau. Zweitens kenne ich nicht alle Gefahren. Also von daher ist dieser Ansatz etwas unglücklich. Aber was du gesagt hast, die Gebäude der Verwaltung sind nicht mehr nutzbar. Das ist ja vollkommen egal, warum die nicht mehr nutzbar sind. Ob der Strom ausgefallen ist in den Gebäuden, ob wir Hochwasser haben, ob Demonstranten vor der Tür sind, also gewalttätige, ob es brennt, ist vollkommen egal. Nicht mehr nutzbar. Wie kann ich die Verwaltungsarbeit weiterhin aufrechterhalten? Da bietet sich ja dank Homeoffice heute wirklich gute Möglichkeiten. Im Krisenstab haben wir das hoffentlich auch alle schon geplant, weil wir haben einen Krisenstabsraum und daneben haben wir einen Ausweichsitz. Wenn unser eigentlicher Krisenstab ausgefallen ist, dann trifft sich halt der gesamte Stab in den Ausweichsitz. Und so kann man das auch überlegen, was wäre, wenn die Gebäude nicht mehr funktionieren, wie kann ich arbeiten, wenn die EDV nicht mehr funktioniert. Also anfangen sicherlich ein Szenario sich überlegen, welche Folgen hat das und dann gucken, diese Folgen diskutieren. Weil viele Folgen, sage ich mal, treten immer ein, egal, was die Ursache ist.
Das Szenario sozusagen nur an der Folge festmachen und nicht an der, am Ursprung. Das macht Sinn.
Genau.
Du hast gesagt, das haben wir ja im Krisenstab. Ich frage jetzt mal unsere Community, habt ihr das wirklich? Habt ihr in eurer Kommune das schon auch ausgearbeitet? Solche, vielleicht nennen wir es gar nicht Szenarien, sondern solche Ausgangssituationen. Ja, das ist vielleicht sogar passender vom Begriff, wenn die Ausgangssituation ist, ich kann mit meinen üblichen Kommunikationsmitteln nicht arbeiten oder mit in meinem Gebäude nicht arbeiten. Das ist schon, das können viele Szenarien zugrunde liegen, aber die Ausgangssituation ist dann die gleiche. Habt ihr das schon vorbereitet? Genauso in der Art? Habt ihr da was? Was waren eure Erfahrungen damit? Schreibt uns gerne, schickt uns E-Mails, kommentiert unten drunter. Da sind wir für alles offen. Und ansonsten würde ich sagen, Andreas, wir haben fast die erste Folge schon, also den ersten Zeitrahmen schon gerissen. Abschließende Sätze zu dem Thema und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und sehen uns bei der nächsten Folge mit dem Teil 2 des Themas, weil wir sind noch lange nicht fertig.
Ja, ich sag mal, abschließend kann man den generellen Satz nutzen oder auch beherzigen, dass natürlich, umso besser ich vorbereitet bin, desto leichter tue ich mich in der Krise und speziell natürlich in der Chaosphase.
Okay. Das nehmen wir mal mit und die Details der Vorbereitung müsst ihr euch entweder selber erarbeiten oder dürft gern mal bei uns bei einem von unseren Kursen vorbeischauen. Wir machen dazu relativ viel, Andreas und ich, findet ihr auf debug.eu, was wir da so tun und wo wir euch möglicherweise auch unterstützen können. Guckt einfach mal rein und ansonsten sage ich schon mal danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart und wir freuen uns auf die nächste Folge. Wir werden ziemlich sicher das Thema Information wieder aufgreifen und dann noch ein bisschen weiter ausbauen. Information aus der Verwaltung nach draußen haben wir noch gar nicht besprochen. Das Thema im Stab und so haben wir nur kurz angerissen. Also ich glaube, Andreas, wir haben da noch einen ganzen Packen zur Kommunikation offen. Da geht uns der Gesprächsstoff nicht aus. Also dann, in diesem Sinne, wir hoffen, ihr braucht alles, was ihr vorbereitet, niemals. Aber wenn ihr es braucht, dann seid ihr besser vorbereitet als nicht. Und damit schönen Tag, schöne Woche. Viel Spaß mit der nächsten Folge. Ciao, Servus aus Ingolstadt.
Ja, und tschüss aus Hamburg.
Willst du mehr von Crashkurs Krise hören? Dann geh auf anmelden.debug.eu/dialog und trage dich ein. So bekommst du exklusive Sonderfolgen und die neuen Folgen vorab. Reiche deine Fragen ein. Vielleicht geht's in der nächsten Folge schon um dein Thema. anmelden.debug.eu/dialog. Sei dabei.